Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Wort wurde Fleisch. Lass uns Gottes Wort hören aus Johannes Kapitel 1, die Verse 1 und 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ward Fleisch, und es wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Unser Herr, schenke Gnade, dass wir diese tiefgründigste Wahrheit recht erfassen und darüber erstaunen können, dass nämlich der Unendliche, der Herr Jesus Christus, in seiner Einzigartigkeit sich so erniedrigt hat, dass er Menschengestalt annahm. Jemand hat treffend gesagt, wüsstest du, was Christus uns getan hat, dann würdest du das ganze Jahr und dein ganzes Leben hindurch Weihnachten feiern, gleich wie wir auch in alle Ewigkeit Gott für dieses Gnadenwunder, dass er uns seinen eingeborenen Sohn sandte, preisen werden. Darum die erste Frage, was tat Gott? Römer 8, Vers 3. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Wer sich aus Gnaden im Lichte Gottes erkennen durfte, der weiß darum und wird doch oft daran erinnert, was er immer wieder das, was Gott von ihm erwartet, nicht tut, obwohl er es gerne tun möchte. So wird er uns in Römer 7 bezeugt, denn ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Darum ist es so überaus wundervoll, dass gerade das Gott tat, was dem in uns wohnenden Gesetz nicht möglich war, indem er seinen vielgeliebten Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches sandte, der jedoch frei von jeder Sünde zu unserem Heil geblieben ist. Gerade das, was das Gesetz bei mir und bei dir nicht wirken kann, gerade das hat Gott in seiner Barmherzigkeit durch das vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesu Christi, seines Sohnes, für seine Auserwählten erwirkt und damit das Gesetz erfüllt. Gott hatte einen so gnadenvollen Ratschluss in seinem Sohn für uns, die wir tot waren, in Sünden und Übertretungen gefasst, wie es uns so unbegreiflich und doch wahrhaftig in Johannes 8, Vers 16 bezeugt wird, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist doch die Hauptsumme des Evangeliums Gottes, dass Gott seinen Sohn in diese unsere verlorene Welt sandte, um zu erfüllen, was das Gesetz bei uns nicht bewirken konnte, nämlich die von dem heiligen Gott von uns geforderte Gerechtigkeit. So sollten alle, die glauben, von der Versklavung des Gesetzes durch diesen von Gott gesandten Sohn befreit werden. Hören wir darum richtig hin, was uns von Gottes ewigem Ratschluss in Galater 4 so gewaltig bezeugt wird. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit du und ich die Sohnschaft oder Kindschaft empfingen. Glauben wir wirklich daran, dass Gott seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben hat, dass dieser Jesus von Nazareth, unser Gesetzeserfüller, nach der großen Barmherzigkeit Gottes ist? Können wir diese göttliche Gnade recht erfassen? Wie heißt es doch nach der Vollendung des göttlichen Ratschlusses in Römer 8? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage heben? Gott ist hier, Gott ist es doch, der rechtfertigt. Der von Gott gewirkte Glaube will uns immer wieder durch seinen Heiligen Geist in alle Wahrheit leiten, indem er uns diese unbeschreiblich große Gabe in seinem Sohn zur Freude und Wonne werden lässt. Wie heißt das doch so treffend in einem Lied? Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, A und O Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Im nächsten Vers heißt es dann, Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben, dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. Lasst uns darum zweitens dieses unbegreifliche Himmelswunder noch besonders betrachten. Gott sandte seinen Sohn. Das ist doch eine ewige und göttliche Wahrheit, die wir immer wieder neu mit Verwunderung vernehmen sollten. Mit großer Verwunderung vernehmen sollten. Die uns dann auch zu einer Gott wohlgefälligen Anbetung im Geiste bringen kann und bringen will. Wer ist denn dieser geliebte Sohn des himmlischen Vaters, der in unsere Welt kam, der für uns im Stall von Bethlehem geboren werden sollte? Er ist der schon im alten Bund verheißene Messias, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5, Vers 1. Im Anfang war das Wort, haben wir eben gehört. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als das Eingeborene vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort war seit aller Ewigkeit in inniger Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Der Jesus Christus war in Herrlichkeit bei dem Vater, ehe die Welt war. Johannes 17, Vers 5. Diesen seinen Sohn sandte Gott in unsere Welt. Man könnte sagen, um Wunder aller Wunder. Ergreift uns das noch? Wie heißt das in dem adventlichen Lied, das wir eben gesungen haben? Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Dann heißt es in Vers 7, glaube ich, ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolltet ziehen, mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Das größte Geschenk, das jemals gemacht wurde, besteht doch einfach darin, dass Gott in seinem liebevollen Erbarmen seinen Sohn zu uns sandte, wie es so unvergleichlich in 1. Johannes 4 bezeugt wird. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ist das zu fassen? Dass Gott in seiner Liebe zu uns, den heillosen Sündern, seinen Sohn für uns opfern lässt, damit dieser Sohn des Höchsten stellvertretend für mich und für dich unser verdientes Gericht am Kreuz von Golgatha erleidet, damit wir leben sollen? Darin besteht die Liebe Gottes. Und zwar in dieser mit nichts zu vergleichenden Sendung seines Sohnes für uns, für dich und für mich. Und deshalb können wir nur mit Lob, Dank und Ehre versuchen, diesem erbarmenden Gott in Ewigkeit ihn zu preisen. Und das darf heute und jetzt schon geschehen für seine unaussprechliche Gabe in diesem seinen Sohn. Darum lasst uns auf ihn schauen, auf ihn, weg von uns und den Umständen, die uns voll in Anspruch nehmen wollen. Er will in uns selbst doch die Freude und die rechte Dankbarkeit wirken. Es ist so befreiend, was in Philipper 2, Vers 13 bezeugt wird. Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt er nach seinem Wohlgefallen. Wir brauchen also keine Klimmzüge zu machen. Er tut es selber. Das bewirkt Gott bei jedem Wiedergeborenen durch seinen ihm wohnenden Heiligen Geist, wenn dieser Geist aus Gott nicht gedämpft und betrübt wird, was leider immer wieder geschieht. Als Gottes geliebte Kinder dürfen wir in unserer Schwachheit und Sündhaftigkeit ihn immer wieder im Namen seines Sohnes um Vergebung bitten. Immer wieder. Immer wieder. Und bitten, uns zu stärken, ihm Lob und Dank in rechter Weise bringen zu können. So dürfen wir aus Gottes Gnade als Christusgläubige in unserer Schwachheit doch einen Fürsprecher bei dem Vater haben, Jesus Christus den Gerechten, heißt es im 1. Johannes, der in seinem hohen priesterlichen Dienst am Thron des Vaters nicht nur Mitleiden mit uns hat, sondern uns auch freispricht um seines Namens willen, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen. Der erbarmende Gott hat durch die Sendung seines Sohnes als Opferlamm für unsere Sünden diese Gnade geschenkt, dass er uns in seinem geliebten Sohn sieht. Er sieht dich und mich in seinem geliebten Sohn, der uns die göttliche Gerechtigkeit im Glauben und Vertrauen an ihn erworben und geschenkt hat. So dürfen wir als Gläubige dieser gottgewirkte Ermunterung für uns wirklich in Anspruch nehmen, die uns ein untrügliches Wort in Hebräer 4 verspricht. So lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Empfinden wir eigentlich noch, was das für uns persönlich heißt? Psalm 103 will uns wiederum daran erinnern, wovon wir vor dem heiligen Gott durch seinen Sohn leben dürfen, nämlich von seiner Gnade und Barmherzigkeit. Hören wir recht, was in diesem seinem Wort den Christusgläubigen bezeugt wird. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Leben vom Verderben erlöst. Die Ursache für dieses unbeschreibliche Glück des Erlöstseins in dem Herrn Jesus Christus liegt in der Fleischwerdung seines Sohnes, in dem Gott seinen Sohn sandte, in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Römer 8, Vers 3. Lasst uns diese ungeheure Tatsache, die Gott aus Erbarmen zu unserem ewigen Heil und vor allem zu seiner Ehre geschaffen hat, ein wenig näher betrachten. Aus Gnaden dürfen wir erkennen, dass wir selbst unsere Rettung auch im vermeintlich besten Leben nicht bewirken können. Und das erwartet auch Gott gar nicht von uns. Er hat unser Elend gesehen, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Psalm 103, Vers 14. Dass wir unter die Sünde verkauft sind. Römer 7. Darum sandte Gott seinen Sohn in der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches des Menschen, damit wir daraus erkennen können, weshalb Christus gekommen ist oder gekommen war. Warum? Warum? Zur Verurteilung der Sünde hat Gott seinen geliebten Sohn gesandt. So heißt es ja, und verdammte die Sünde im Fleisch. Wie dankbar dürfen wir für diese von Gott beschlossene und von seinem Sohn ausgeführte Tatsache sein, denn er wurde doch für uns, für dich und mich, zur Sünde gemacht, indem der Herr Jesus Christus durch sein stellvertretendes Sühneopfer am Kreuz von Golgatha die Sünde auf sich genommen hatte. Auf sich genommen hatte. Er verdammte damit die Sünde so, dass sie nicht mehr zu unserer Verdammnis gelten wird. Ist das nicht eine unglaublich herrliche Botschaft, die wir doch noch täglich unter unserer Mangelhaftigkeit und Sündhaftigkeit zu leiden haben? Christus hat die Sünde von der Welt nicht weggenommen, vielmehr durch seine auf sich genommene Sünde alle Sünde unter das Urteil gebracht, wodurch sie bei seinen Erlösten nicht mehr zu ihrer Verdammnis gelten kann. Das dürfen und sollten wir uns als Kinder Gottes immer wieder aufs Neue durch das Wirken seines göttlichen Geistes einprägen lassen. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Gottes überwältigende Gnade rechnet jedem Christusgläubigen die durch seinen Sohn erworbene Gerechtigkeit zu. Das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch und um der Sünde willen, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns, in dir und in mir erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Römer 8, Verse 3 und 4. Was bedeutet nun tatsächlich nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist? Der folgende Vers 5 bezeugt eine untrügliche Aussage des Wortes Gottes. Denn die aus dem Fleisch sind, trachten nach dem, was des Fleisches ist, die aber aus dem Geist sind, trachten nach dem, was des Geistes ist. Der ungläubige Mensch richtet naturgemäß sein Denken auf das Fleisch, weil er geistlich tot ist. Er nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Die aber aus dem Geist sind, heißt doch, dass jeder von Gottes Geist Wiedergeborene durch die Wirksamkeit des innewohnenden Heiligen Geistes zur Rebe am Weinstock geworden ist, das heißt, an dem Herrn Jesus Christus Anteil hat, mit ihm organisch zusammengefügt hat und dass er für uns die Kraftquelle wird und wurde, die die Frucht des Geistes auch hervorbringt und immer wieder neu diese geistliche Gabe aus Gott auch lebendig macht, weil Gott in dem neuen Bund, in dem wir jetzt leben dürfen, das göttliche Gesetz in unsere Herzen geschrieben hat, wie es bereits in Jeremia 31 heißt. Für dich und mich ist es von außerordentlicher Wichtigkeit, dass wir diese nicht zu begreifende himmlische Botschaft, dass Gott seinen Sohn sandte, um uns zu erlösen, dass diese Botschaft nicht in unserem Kopf stecken bleibt, sondern lebendig machendes Wort Gottes ist. Was wären wir ohne dieses göttliche Wort? Überlegen wir das unbedingt. Was wäre mit uns, wenn wir auf unsere wechselnden Gefühle und auf die unterschiedlichen Meinungen anderer Menschen angewiesen wären? Der von Gott Gesandte, der Herr Jesus Christus, bezeugt uns in seinem Gebet, in seiner Zwiesprache mit seinem Vater in Johannes 17, Verse 6 bis 8, so eindeutig von denen, die ihm der Vater gegeben hat: Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein. Und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen, und sie haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast. Dieses wahrhafte Wort Gottes, das uns der Gesandte Gottes offenbart hat, hat diese ungeheuer wirksame Kraft, sowohl Gott in seiner Souveränität und Majestät zu erkennen, als auch seinen Gesandten, den Herrn Jesus Christus, als den von Gott verordneten Sünderheiland und Weltenrichter. Seine wahrhaftigen Nachfolger können darum dem Zeugnis der Schrift glauben, dass dieser von Gott Gesandte zugleich auch der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Für jeden aus Gott geboren ist darum die unerhörte und zugleich nicht zu beschreibende göttliche Botschaft dieses Erretters so überaus tröstlich, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich will ihn auferwecken am letzten Tag. Das lesen wir so wunderbar in Johannes Kapitel 6 in den Versen 38 bis 40. Noch einmal. Wozu kam der Gesandte Gottes aus dem Himmel herab? Um den Willen des Vaters zu tun, wie wir gehört haben. Was ist nun der Wille des Vaters? Hören wir recht hin. Dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ewiges Leben hat. Und damit kommen wir drittens zu der persönlichen Beziehung zu diesem Gesandten Gottes. Hast du den Gottes im Glauben erkennen dürfen? Das ist eine Kardinalfrage. Hast du wirklich den Sohn Gottes im Glauben erkennen dürfen, aus Gnaden? Hier wird uns das in Johannes 1,14 bezeugt. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieser vom Vater in diese Welt hineingeborene trug in seiner Einzigartigkeit die wesenhafte Herrlichkeit Gottes, nämlich Gnade, Güte, Barmherzigkeit, Weisheit und Wahrheit. Wie es uns auch in Kolosser 2,9 so wunderbar bezeugt wird, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Können wir aus Gnaden diese Herrlichkeit des geliebten Gottes recht erkennen? Und, wie heißt es jetzt weiter? Ein so wunderbares Wort. Und ihr habt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Steht in Kolosser 2, Vers 10. Ein ganz wichtiger Vers. Wir haben in ihm die Fülle. In ihm haben wir volle Genüge, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Welche umwälzenden Auswirkungen hat diese Verheißung Gottes für jeden aus Gott Wiedergeborenen? So heißt es, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. 2. Petrus 1, Vers 3. Durch diese uns aus Gnaden geschenkte göttliche Kraft können und dürfen wir dann in Wahrheit in den Lobpreis des Zacharias mit einstimmen, von dem wir in Lukas 1 lesen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird, wodurch? Durch die Vergebung ihrer Sünden. Um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um ihre Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das ist doch das Herzstück unseres Heils in dem Erlöser, dem Herrn Jesus Christus, das uns wahrhaft jubeln lassen sollte. Die himmlische Botschaft gilt auch uns. Siehe, ich verkünde euch große Freude, denn euch ist heute ein Retter geboren, welches Christus der Herr. Ja, dann heißt es weiter, die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Nach der Schlachterübersetzung. Die freiwillige Erniedrigung des Herrn Jesu Christi, dem Urheber unseres Heils, hat durch seinen Kreuzestod den außer Wirksamkeit gesetzt, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. So in Hebräer 2. Alle Christusgläubigen gehören zu den Gesegneten aus Abrahams Samen, wie Gott der Vater verheißen hatte, in 1. Mose 22. Luther sagt dazu, die Engel sind wohl eine herrlichere Kreatur denn wir. Doch hat Gott uns mehr und höher geehret und sich näher zu uns getan denn zu den Engeln. Sintemal er nicht ein Engel, sondern ein Mensch geworden ist. Dies ist eine solche Ehre, dass, wenn einer Engel wäre, er wünschen möchte, dass er ein Mensch wäre, dass er auch möchte rühmen, mein Fleisch und Blut sitzt über alle Engel. Soweit Luther. Ja, unser Herr schenke in seinem Erbarmen, dass wir dieses Gnadenwunder immer besser erfassen können und auch bedenken, dass das Kommen des Herrn Jesu in unser Fleisch und Blut uns doch der eigentliche Grund ewiger Freude ist, dass unsere Alltäglichkeiten, die nur von vorübergehender Natur sind, auch durch dieses Wunder zurücktreten lässt. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborene vom Vater, voller Gnade, haben wir gehört. So möchte uns der Herr immer mehr die Augen für seine Herrlichkeit öffnen, an uns den Gläubigen, die wir nach der unbeschreiblichen herrlichen Verheißung durch den Vater aller Gnade zu seiner Ebenherrlichkeit in Jesus Christus berufen sind. Ein wunderbarer Vers. Durch den Vater aller Gnade zur Ebenherrlichkeit in Jesus Christus berufen. Und das eine wirksame Berufung. Was Gott verheißt, das wirkt er auch. Das finden wir in 1. Petrus 5, Vers 10. Wir sahen seine Herrlichkeit. Von diesem Messias, diesem Heilbringer, bezeugt schon Jesaja 9, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Nachdem seine Erniedrung um unsertwillen beendet war, hatte ihn Gott der Vater über alles und alle erhöht, sodass der Herr Jesus Christus von sich bezeugen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden, Matthäus 28. Sein Name ist Wunderbarer. Wer diesen einzigartigen Herrn erkennen darf, der wird unter dem Eindruck seiner unbeschreiblichen Erhabenheit nur bekennen können, wie wir es in Nehemia 9 lesen, man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und über alles Lob erhaben ist. Man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Dieser uns geschenkte Ratgeber beendete bei seinem ersten Kommen die geistliche Finsternis. In seinem Zeugnis Johannes 8, Vers 12 haben wir die wunderbare Zusage unseres Erlösers, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird das Licht des Lebens haben. Man nennt seinen Namen starker Gott. Von dem Sohn Gottes heißt es in Hebräer 1, dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. In der Zusammenfassung des ganzen ersten Johannesbriefes wird durch Kapitel 5, Vers 20 so wunderbar uns den Gläubigen bezeugt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Gibt es eine größere Aussage über unsere Stellung durch das Erlösungswerk, dieses Einsgemachtsein der Erwählten Gottes? Lob und Dank sei dem Vater durch unseren Herrn Jesus Christus. Was bezeugt uns die Schrift über den Namen des Erlösers, ewig Vater? In Johannes 14 lesen wir, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Dieses untrügliche Zeugnis des Herrn Jesu Christi bestätigt, dass er der Mensch gewordene Gott ist. Ihn zu kennen, bedeutet Gott zu kennen. Über den unermesslich großen Namen Friedefürst heißt es in Kolosser 1, Vers 20, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Das heißt, dass Gott und die von ihm nicht mehr unter dem berechtigten Zorn Gottes stehen, wie das auch in Römer 5 bezeugt wird, so wunderbar bezeugt wird, dass wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Haben wir ein wenig die Herrlichkeit des fleischgewordenen Wortes Gottes erkennen dürfen? Wir leben ja zwischen der ersten Ankunft, dem ersten Advent, und der zweiten Ankunft des Herrn Jesu Christi. Er wird bei seiner zweiten Ankunft mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Lasst uns in dieser Erwartungshaltung durch seine lebendig machende Gnade leben, wie das von den Erlösten in Titus 2 zum Ausdruck kommt, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Rettes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, um uns aus aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Amen.